Hallo, hier ist Christian Kors und das ist The Passenger, die Zukunft der Mobilität. Mein Gast ist Benjamin Scheer, Gründer und CEO der Strategieberatung Moving Futures. Wir sprechen darüber, woran echte Intermodalität im ÖPNV bislang scheitert und was passieren muss, damit nahtlose Reiseketten vom Versprechen zum Produkt werden. Los geht's! Hallo Ben, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist.
Danke, schön hier zu sein.
Wir wollen uns heute unterhalten über ein Modell, das du mitentwickelt hast und gerade dabei bist, das ein bisschen weiterzuentwickeln. Letztlich geht es darum, wie kann man öffentliche Mobilität optimieren, möchte ich mal sagen. Das ganze Ding nennt sich Mobility Layer Modell. Das ist jetzt nicht ganz selbsterklärend. Deswegen führe mich mal bitte ein.
Ja, genau. Vielleicht zwei Sätze noch zum Hintergrund. Also das Mobility Layer Model ist inzwischen, ich würde sagen, 7-8 Jahre alt, hat sich über die Jahre aber immer wieder iterativ in neue Versionen gedreht und ist nach wie vor, finde ich, eine sehr robuste Darstellung auf so eine ganzheitliche Wertschöpfung eines Mobilitätsangebots. Und das ist durchaus fahrzeugunabhängig. Also man kann damit genauso gut einen Bahnbetrieb auf der Schiene wie einen Carsharing-Betrieb, wie einen Scooter- oder einen Bikesharing-Betrieb im Prinzip alles abbilden. Es geht grundsätzlich um die Wertschöpfungsschritte, die es braucht, um so ein ganzheitliches Mobilitätsmodell wirklich darzustellen. Und wir haben das in ganz, ganz vielen Projekten, Strategieprojekten im Mobilitätssektor benutzt. Und es hat sich immer wieder durchaus bewährt, um zu verstehen, hey, wo hakt es denn, wo könnten wir optimieren?
Was sind dann so die typischen Stellen, wo du sagst, okay, da hat jetzt dieser Ansatz echt geholfen zu erkennen, an welchen Schrauben man drehen muss?
Also entstanden ist das ganz ursprünglich für ein langes, großes Mobilitätsstrategieprojekt mit einem deutschen Automotive OEM. Damals haben die ja noch geglaubt, Mobilität zu können und ist dann irgendwann ein bisschen verschlafen in vielen Teilen. Und das kam so ein bisschen aus der Zeit, da haben wir mit einer Senioren-Management-Runde eines großen Automotive OEMs diskutiert, welche Rolle kann denn der Automotive OEM spielen? Und das war so die Zeit, die Buzzwords, Daten sind das neue Gold, jeder braucht die App. Und dieser jetzt auch nicht einer der größten deutschen OEMs hat sich hingestellt und gesagt, natürlich brauchen wir eine App, natürlich haben wir den Kundenzugang und machen alles. So, und dann haben wir gesagt, so, was ist denn alles? Und haben gemerkt, dass da sehr, sehr dünnes Wissen vorhanden ist und haben da mal angefangen, wirklich systematisch runterzubrechen und zu strukturieren, was denn alles ist, was es alles braucht, um so einen Service auf die Beine zu stellen. Und seitdem haben wir das in ganz unterschiedlichen Kontexten benutzt. Wir haben das mit Städten benutzt, um in Städten zu analysieren, Mensch, welche Verkehrsträger sind denn wo da, welche Player habt ihr wo und wo sind auch, und das ist einer der Kernerkenntnisse auf dem Weg zu einer kundenzentrierten Mobilität, denn das Modell ist ein inhärent kundenzentriertes Modell. Wo sind Bruchstellen? Wo bricht das System vor allem digitaler Natur? Also wo sprechen Systeme nicht mehr gut miteinander, sodass es für den Kunden am Ende im Erlebnis zu Reibungen kommt, die ganz unterschiedlich da sein können. Ich als Kunde merke immer nur, was funktioniert nicht oder ich habe keine Live-Daten oder ich kann nicht durchbuchen oder whatever. Die Ursachen liegen natürlich ganz, ganz tief in ganz vielen Systemen und dann mal zu verstehen, was es alles braucht, wer das alles macht und wo diese einzelnen Akteure auch nicht miteinander sprechen oder unzureichend miteinander sprechen. Dafür war es immer super produktiv.
Ja, also, weil tatsächlich, ich hatte jetzt in der Vorrecherche so ein bisschen geguckt und hatte da was gesehen. Ihr hattet mal so einen Gastbeitrag geschrieben, wo ihr das Modell erklärt habt und habt da so dieses mir sehr vertraute Szenario einmal aufgemacht. 2014 war das, glaube ich. Also jetzt eben ein kleines Jubiläum ist gerade durch von der Welt, wo eben die neue Mobilität so aussah, dass jeder diese App hat oder immer eine App hat und da erschließt sich dann ein neuer Kosmos der Mobilität und tatsächlich, das hat ja dann für sich eben immer nur so lala funktioniert, weil das beschreibt ihr da ganz gut. Du installierst es, meldest dich an, hinterlegst Zahlungsdaten, um dann festzustellen, okay, ist nicht verfügbar oder das Betriebsgebiet beginnt erst ein paar Kilometer weiter oder so und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen ist ja dann sozusagen in diesen 10 oder jetzt eben 11 Jahren seitdem ist ja schon viel passiert in Richtung, dass man sagt, okay, wir können jetzt nicht diese parallelen neuen Angebote irgendwo hinstellen und hoffen, dass die Leute das dann nutzen. Also das ist ja wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum die OEMs aus dem Business sukzessive wieder ausgestiegen sind. Und vor allen Dingen ist es ja eben für mich jetzt als Kunde nicht so spannend, nur das eine Ding zu haben, sondern ich möchte von A nach B kommen. Wie ist mir ja erstmal relativ egal. Wenn ich jetzt nicht irgendwie was transportieren muss, dann brauche ich jetzt auch kein Carsharing-Auto, dann kann es ja alles Mögliche sein. So. Und ja. Dann kam ja auch eben diese Idee von Super-Apps für Mobilität auf, was ja dann, also Super-Apps allgemein, war ja so ein riesen Hype vor ein paar Jahren. Und so richtig sind wir ja immer noch nicht da. Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist so ein bisschen der Ansatz, den ihr verfolgt, auch einfach die technische Grundlage überhaupt erstmal zu schaffen, dass sowas funktionieren kann, wie so eine integrierte App.
Ja, genau. Also wir entwickeln nichts. Das ist eine, ich würde sagen, konzeptionelle Grundlage, um mal ganzheitlich drauf zu schauen. Aber das Beispiel, also du hast es ja so paraphrasiert aus einem Artikel, genau das war einer der Painpoints, den wir einfach identifiziert haben. Ne? Ich als Kunde, das ist ein absolut furchtbares Kundenerlebnis, dass ich im Zweifel 3 bis 5 Apps öffnen muss, um mein Bedürfnis von A nach B zu kommen, zu befriedigen. Und das ist ja heute in anderen Bereichen total anders. Wenn ich abends Hunger habe, auch ein ähnlich grundlegendes Bedürfnis wie Mobilität, dann öffne ich genau eine App, ob das jetzt Lieferando ist oder welche auch immer, habe dort alle Restaurants integriert, egal ob das ein Chinese ist, ein Mexikaner, wie auch immer, habe Verfügbarkeiten, habe Preise, habe Lieferzeiten, habe all das auf einer Plattform voll durchintegriert, kann dort mit einer Registrierung meine Sachen bestellen und alles, was im Hintergrund passiert, Payment, Logistik und so weiter, wird übernommen. Und da sind wir in der Mobilität an einigen Stellen noch ein bisschen von entfernt. Und vielleicht ist das mal ein guter Moment, um so einzusteigen, um zu verstehen, wo das Modell herkommt. Und wenn man jetzt, ich mache die große Herausforderung, nehme ich an, ein doch durchaus visuell komplexes Modell jetzt auf einer reinen, an einem reinen auditiven Format wie dem Podcast mal rüberzubringen. Also schreibt's gerne in die Kommentare, ob das geklappt hat.
Genau, um da direkt anzuschließen, also was ich mich ja frage ist dabei, oder beziehungsweise mich würde mal interessieren, du hast ja gesagt, okay, ihr guckt euch vor allen Dingen Painpoints aus Kundenperspektive an, die ja dann eben, wenn ich es richtig deute, ja auch durchaus an Stellen entstehen, wo der Kunde irgendwas blöd findet oder für ihn nicht funktioniert oder seine intuitive Herangehensweise dann irgendwie nicht abgedeckt wird durch die App, die das anbieten kann. Was sind denn so die, jetzt gerade wenn wir in Richtung dieser Super-Apps gehen, was sind denn so die typischen Schwachstellen? Du hast eben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht können wir da mal ein bisschen stärker reinsteigen, um einmal zu verstehen, die Dimension, die dieses Problem tatsächlich hat.
Du sagst es schön, ich als Kunde erlebe das, aber ganz häufig, also sozusagen die App, in der ich das dann als Kunde tatsächlich erlebe und vielleicht noch das Fahrzeug, was irgendwie auf der Straße steht, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Viele der Ursachen für diese Probleme liegen deutlich tiefer. So, und das ist immer ganz schön, dass man, wenn man vom Kunden Nutzen oder in dem Fall von Kunden Problemen kommt, sehr, sehr schnell an konkreten Handlungsfeldern ist, was denn die jeweiligen Stakeholder in diesem System anders, besser tun können. Wir gehen mal beispielhaft durch. So, wir haben im Grunde ja im Prinzip 4 große Wertschöpfungsbereiche. Der grundlegendste, und das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, darunterliegend ist die Infrastruktur. Ja? Also wir sind, und das ist eine super wichtige Erkenntnis dieses Modells, alle anderen, die ich gleich noch erwähnen werde, kann man privatwirtschaftlich lösen. Ja? Du kannst mit sehr viel Geld ganz, ganz viel davon privatwirtschaftlich machen. Was du nicht privatwirtschaftlich lösen wirst, ist eine zweite Infrastruktur in der Stadt. So, du wirst keine zweite Straßeninfrastruktur in die Stadt kriegen, egal wie viel Geld du hast. Gibt Leute, die es probiert haben, aber der Tunnel von Elon funktioniert halt auch nicht. So, das heißt, Infrastruktur ist sozusagen das Layer 0, da liegst du ganz unten. Das ist natürlich Straßen, Energieversorgung, Parkplätze. Und über die Zeit, wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie zum Beispiel viele Städte auf Micromobility reagiert haben. Ja, am Anfang war das so, ich sage mal, irgendwie 18 Monate von wir legen uns auf den Rücken und diese Welle von Micromobility-Anbietern platzt über uns als Stadt herein und wir haben, oh Gott, jetzt auf einmal liegen die überall auf dem Bürgersteig und die Notaufnahmen sind voll mit Verletzten und all diese Urban Legends, die da teilweise wahr, teilweise unwahr entstanden sind. Aber die Städte haben nicht verstanden, dass das ihre Infrastruktur ist, zumindest anfänglich. So, und dann hat man natürlich ganz stark angefangen, da auch regulativ reinzugehen. Entweder über Konzessionen, in einigen Städten muss man eben ganz klar sozusagen das Recht erwerben, dort so ein Micromobility-Angebot zu betreiben und vor allem über Infrastrukturmaßnahmen weg von Free-Floating hin zu stationsbasiertem, was nicht immer eine physische Station ist, in der ich das hinstellen muss, aber was häufig so Parkzones sind. Wenn man heute irgendeine der Micromobility-Apps öffnet, dann sieht die Service Area selbst in der Innenstadt aus wie ein Flickenteppich, weil überall No-Zones, Park-Zones sind, die ja auch von der App inzwischen sehr, sehr klar eingefordert werden. Also, ja. Layer 0, Infrastruktur, öffentlicher Raum mit all den Komplexitäten. Das schöne Begriff Curbside-Management ist mal so ein bisschen durch die Industrie gegeistert, hat aber aus meiner Sicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es eigentlich verdient hätte. So, dann haben wir die Infrastruktur. Als nächstes brauchen wir platt ein Fahrzeug. Ja, das kann ein Scooter sein, das kann ein Fahrrad sein, das kann ein Auto sein, das kann ein Shuttlebus sein, autonom, nicht autonom, wie auch immer. Und in diesem Fahrzeug, ganz simpel gesprochen, gibt es 2 Arten von Wertschöpfung. Hardware, Software. Hardware, da sind wir eben in der Welt von Autobauern, von Busherstellern, von denjenigen, die die Scooter zusammenschrauben. Da kann man mehr oder weniger viel optimieren. Ja, also es geht um Sitzigkeit, um Antrieb, um Reichweite. All diese Themen würdest du in dieser Hardware-Layer des Fahrzeugs verbuchen. Übrigens, wir wollten nicht viel über Automotive reden. Einmal tue ich es doch. Ist eine der großen Probleme aus meiner Sicht, warum viele Automobilhersteller ein Problem mit Mobilität haben, weil sie auf diesem Hardware-Layer unendlich viel Kompetenzen über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, die für ein echtes Mobilitätsfahrzeug keine Rolle spielen. Hm. Denn so ein Mobilitätsfahrzeug, nehmen wir jetzt meinetwegen Carsharing, müsste in vielen Städten nur noch 30 km/h fahren, hat keine Anforderungen an Aerodynamik, hat reichweitentechnisch, ist es entspannt, hat irgendwie, du brauchst nicht die super Klima, du brauchst vor allem, ich nehme immer das gerne Beispiel, das Beispiel, ein Premium-Hersteller hat ein ganzes Team, was sich nur darum kümmert, also hochbezahlte Ingenieure, was sich nur darum kümmert, wie die Tür klingt, wenn ich das Auto schließe. Ja. So, das ist mir als Carsharing-Kunde herzlich egal. Und schon müsste dieser Autohersteller diese 5 Ingenieure eigentlich umschiften oder rausschmeißen. Also worauf ich hinaus will, die Automobilindustrie hat sehr, sehr viele Kompetenzen, Hochgeschwindigkeitsakustik, all diese Themen, die für ein echtes Mobilitätsfahrzeug völlig egal sind. Mhm. Deswegen ist das für die auch grundsätzlich erstmal kein interessanter Markt aufgrund von so einer Fahrtabhängigkeit. Also, Fahrzeug Hardware. Dann, wir könnten 3 Folgen machen über Fahrzeugsoftware. Ja, da reden wir natürlich über die grundsätzlichen Schnittstellen, dass das Fahrzeug Telemetriedaten zur Verfügung stellt. Also Ladezustand ist natürlich total kritisch. Das brauche ich, um dann später dem Kunden sagen zu können, hey, mit diesem Fahrzeug kommst du jetzt noch so und so weit. Gewisse automatisierte Schädenserkennung, vielleicht Innenraumüberwachung, je nachdem, um welches Fahrzeug es geht. Und natürlich das große Thema Autonomous Driving wäre auch in dieser Software-Layer. Aber die ist so komplex, dass sie eine eigene Folge verdient, aber es geht im Prinzip darum, das Fahrzeug digital verfügbar zu machen mit allem, was ich brauche, und zwar in beide Richtungen. Es geht nicht nur darum, Daten zur Verfügung zu stellen, sondern es geht auch darum, den darüberliegenden Layern, die gleich noch kommen, zu ermöglichen, dieses Fahrzeug ein Stück weit zu steuern. Blödes Beispiel wäre Vorklimatisierung. Dann gibt es noch so eine dritte, die am wenigsten relevante Fahrzeuglayer ist so In-Vehicle Services, nennen wir das. Also da hast du Werbung im Fahrzeug, Spotify-Angebot im Fahrzeug, solche Geschichten. Ja. Ist natürlich bei einem Scooter etwas reduzierter, aber grundsätzlich gibt es eine dritte Layer am Fahrzeug, wo du weitere Services anbieten kannst. Es gab ja irgendwann mal diese ominöse Studie, jede Sekunde globaler Fahreraufmerksamkeit, irgendwie 1 Milliarde in potenziellem Media Revenue. Natürlich irgendwie global galaktisch, aber da ist grundsätzlich ein Markt drin. Ja? Ja. An der Stelle, egal ob das ein Scooter, ein Shuttle, ein Carsharing-Fahrzeug oder auch ein Zug ist, haben wir ein hardware-seitig, software-seitig und service-seitig fertig entwickeltes Fahrzeug. So. Wir nehmen dieses Fahrzeug und multiplizieren es mit X und kommen in eine Flotte. So können davon 100, 1000, 10.000, 100.000, wie auch immer, ob wir viele Städte betrachten, eine Stadt, eine Region, multiplizieren das. Und auf der Flottenebene haben wir wieder 2 relativ grob gemalte Wertschöpfungsschritte. Und hier passiert ganz, ganz viel, was relevant ist fürs Kundenerlebnis. Ja. Und auch hier können wir ganz simpel unterscheiden in Hardware und Software. Hardware-Flottenmanagement ist alles das, wo im Prinzip irgendjemand oder irgendwas das Fahrzeug anfasst. Also laden, waschen, einflotten, ausflotten, Wartungsintervalle, Reparaturen, alles das, was irgendwie an diesem Fahrzeug passiert. Und das ist für viele, gerade der Micro-Mobility-Anbieter, nach wie vor ein riesen Painpoint. Weil
das ist ja eben dieses Fahrzeuge von hier nach da bringen und dass man irgendwann ballen sie sich alle an bestimmten Orten und woanders
ist es. Genau, und das ist genau der Punkt, dass sie sich ballen und sozusagen von A nach B bringen. Die Entscheidung, wann welches Fahrzeug wie von A nach B gebracht wird, ist keine Entscheidung auf der Hardware-Layer, sondern auf der, ich nenne es gerne die Optimierungs-Layer, wir nennen es Flottenplattform, nenn es wie du willst. Und da ist die Intelligenz, die natürlich genau das sicherstellen muss. Ich sage es immer ganz platt, das richtige Fahrzeug zur richtigen Zeit, im richtigen Zustand, am richtigen Ort. So, und das ist eine hochkomplexe Optimierung, je nachdem, was für ein Fahrzeugtyp und was für eine Flotte du hast. Aber genau das sind die Entscheidungen. Wir sprechen da gerne vom Rebalancing. Also immer dann, wenn ein Fahrzeug gerade keinen aktiven Nutzenden hat, dass das Fahrzeug dann im Idealfall autonom dahin gebracht wird, wo es mit hoher Wahrscheinlichkeit den nächsten Auftrag generiert oder gebraucht wird. Und am Ende ist das im Prinzip alles Supply-Demand-Matching. Also das Verbinden von Nachfrage und Angebot in Raum und Zeit. Die Fahrzeuge sollen da sein, wo sie gebraucht werden. Und das ist eben in der heutigen Zeit dann wieder auf der Hardware-Layer in der Regel verbunden mit irgendein armer Gig-Economy-Worker sammelt die Dinger ein und fährt sie dahin. Oder bei Carsharing-Fahrzeugen irgendein Werkstudent steigt ein und fährt sie dahin, wo sie gebraucht werden. Und das ist ein Riesenhebel. Und ehrlicherweise, gerade in den ersten Jahren der Micromobility werfe ich den Anbietern auch alle vor, weil sie irgendwie mit ihrer Investoren-Story, da war Operations nicht sexy, das wurde halt komplett ignoriert. Ja. Die Dinger waren halt lange Zeit chronisch kaputt, schmutzig, nicht geladen. Und das haben alle am Anfang unterschätzt, dass es ein komplexes Business ist, die Operations gut hinzukriegen.
Wenn ich an der Stelle mal einhaken darf, weil also wir wollen ja gleich noch drüber reden, wie man unterschiedlichste Angebote und sogar dann den ÖV, wie man das noch miteinander verknüpft. Aber eben jetzt dieser Zwischenschritt, das ist ja genau das, was du sagst. Also es gibt ja durchaus diverse Versuche. Also ich erinnere mich selbst in der Zeit, wo ich häufiger Tierscooter benutzt habe, dass ich dann incentiviert wurde, durch billigere Preise irgendeinen aus so einem Hinterhof rauszuholen oder den zu irgendeinem Imbiss zu fahren, wo er dann einen frischen Akku gekriegt hätte, obwohl ich da nicht hin musste. Das hat ja alles, glaube ich, auch nicht so, oder funktioniert ja nur so mittelmäßig, weil am Ende will ich ja schnell von A nach B kommen und nicht irgendwie noch die Arbeit für den Scooteranbieter erledigen. Also ist es überhaupt zu lösen oder wie ist das zu lösen? Und möglicherweise, also das wäre jetzt die Frage, steckt die Lösung dieses Problems vielleicht darin, dass man eben jetzt nicht nur die eine Plattform anguckt, sondern eben, dass man die miteinander kombiniert?
Genau, da ist sicherlich ein Lösungsansatz, den es heute so noch nicht gibt. Und ich komme jetzt mal drauf. Also wir haben verstanden, Flottenmanagement für jede Flotte einzeln, für einen Scooter, für einen Carsharer macht das Hardware-Management der Fahrzeugflotte und die digitale Optimierung. Und da ist noch ein wichtiger Punkt. Das ist natürlich ein echtes Data-Digital-Business. Ne? Also nehmen wir das Beispiel Moja, die einfach mit irgendwie rund bummelig 12 Millionen Fahrten inzwischen in Hamburg einen Datenpool, einen Datenschatz haben. Wenn man sich andere On-Demand-Verkehre in Deutschland anguckt, die haben in der Regel so einige hunderttausend Fahrten über den Zeitraum. Natürlich ist da ein potenterer Optimierer dahinter, wenn ich über 12 Millionen Fahrten optimieren kann, verstehen kann, wie das System sich verhält. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in diesem digitalen Flottenmanagement.
Vielleicht an der Stelle kurz die Anmerkung, das ist ja sozusagen, also bis vor kurzem war das noch dein Arbeitgeber, also das heißt, du hast da entsprechend gute Einblicke, vielleicht tatsächlich so ein bisschen aber auch die Freiheit darüber zu sprechen. Wollte ich aber nur kurz einwerfen, ehe wir wieder zurückkommen. Entschuldigung.
Disclaimer, Props gehen raus an alle Kolleginnen und Kollegen. Nach wie vor ein großer Moja-Fan, ja. Moja ist ja nur ein System, was man mit diesem Modell verstehen kann. Also wir haben vorhin geklärt Fahrzeuge, Hardware, Software, Service und jetzt haben wir gesprochen über Flottenmanagement, Hardware, Software. An der Stelle sind wir im Prinzip da, wo, ich sag mal, neue Mobilität angefangen hat. Da würde man jetzt noch eine App drüber dengeln, das ist jetzt vereinfacht gesagt, und dann könnte jeder Kunde diese Systeme individuell als Silo nutzen. Haben wir vorhin eingangs schon erwähnt, ist aus Kundensicht total furchtbar. Ja. Und deswegen kam ja auch sehr schnell die schönen Super-Apps, FreeNow und so weiter, die eben darüber noch eine Integrationslayer gelegt haben, die verschiedene Verkehrsträger, die alle diese Fahrzeug und Flotten für sich gemacht haben, haben sie integriert in einer, nennen wir es Multimodal-Plattform. Und auch da ist ganz viel Backend-Optimierung. Ja. Ja? Und dann darüber kommt natürlich noch die Kundenschnittstelle in der Registrierung, Kundensupport, Payment, all diese Themen dann abgebildet sind. Und in dieser multimodalen Integrationsplattform passiert halt eine ganze Menge. So, und anfänglich passierte da eigentlich nichts, außer ich greife die Daten von verschiedenen Anbietern ab und speichere sie dem Kunden aus. Ich als Kunde sehe verschiedene Angebote. Ganz am Anfang gab es sogar Lösungen, die dann, wenn ich das buchen wollte, mich wieder in die native App des jeweiligen Anbieters geschickt haben und das Problem begann eigentlich von vorne. Ich musste mich wieder registrieren und so weiter. Inzwischen sind die ja alle eher an dem Punkt, wo wir über dieses, ich nenne das gerne Display Only, also wo ich verschiedene Angebote einfach nur anzeige, sind wir hinaus über im Prinzip so eine Booking Process Integration. Ich als Kunde registriere mich einmal, kriege in der App verschiedene Angebote, kann die buchen und muss mich über Abrechnung und so weiter nicht kümmern. Das passiert im Hintergrund.
Wobei ich mich ja eben oft immer noch zumindest vorher entscheiden muss, wie will ich unterwegs sein?
Das stimmt, ja. Das ist dann sozusagen eine User Experience Frage, wo die jeweiligen Apps entscheiden können, ob sie die ganzen verschiedenen Modi auf einmal die auf die Karte schmeißen oder ob du sagst, hey, will ich Zweirad oder Taxi oder wie auch immer. Das ist aber sozusagen wirklich Frontend, eine Entscheidung, wie zeige ich diese Informationen. Und da aber wichtiger Punkt, gerade wenn wir über öffentlichen Verkehr reden, da ist ein Riesenhebel im sogenannten schönen Nudging. Ja? Also Google hat ja einen unendlichen Datenschatz und einen unendlichen Nutzerschatz und die haben verschiedene Experimente, laufen da ja immer und eines, was sie auch mal ein bisschen veröffentlicht haben, ist in Google Maps habe ich das ja auch. Wenn ich eine Route von A nach B gebe, dann wird mir der Fußweg angezeigt, der Fahrradweg, Fahrauto und eben auch einige ÖPNV-Angebote. Und die haben eine Zeit lang sozusagen Primacy-Effekt, also die Macht des als ersten Dargestellten, haben sie die umweltfreundlicheren Optionen, also Fahrrad, Fußweg nach vorne gestellt und haben geguckt, wofür entscheidet sich denn der Nutzer? Und siehe da, Wenn ich dem das früher, also wenn ich ihm als erstes zeige, hey, du könntest laufen oder hier mit diesem Fahrrad fahren, nehmen sie das eher als das Auto. Und das sind natürlich extreme Hebel, die wir in Zukunft berücksichtigen müssen, wenn wir solche digitalen Services designen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also total sehe ich ja auch. Also ich hatte auch mal in meinem früheren Podcast-Format gesprochen mit den Kolleginnen von Google Maps, die für diese ganzen Projekte zuständig waren und die eben darüber erzählen konnten, wie viel man schon wie viel man auslösen kann, wenn man halt Daten nimmt und versucht, die in bestimmte Richtungen zu optimieren. Und Frage ist ja so, am Ende Google ist ja sozusagen dann noch so ein bisschen der neutrale Anbieter und es ist ja jetzt auch wahrscheinlich im Interesse der wenigsten Player im Mobility-Sektor, sich jetzt irgendwie unter Google einordnen zu wollen, weil ich meine...
Genau, ja. Das ist so, das war ja lange das Schreckgespenst, oh Gott, Google integriert uns alle und frisst uns alle auf. Ich sehe das ein bisschen differenzierter, aber wenn wir jetzt einmal schauen, das ist sozusagen der Status quo. Ja, ich habe eine Kunden-App, das ist auch cool, ich habe verschiedene Angebote und kann das in einem durchorchestrierten Booking-Flow verschiedene Angebote nutzen. Was aber passiert, und da kommen wir an die Frage vielleicht, warum funktioniert das alles auch so mit den Operations und so nicht so richtig, dahinter liegen nach wie vor im Silo optimierte Flotten. Ja? Also die einzelnen Anbieter treffen für sich individuelle wirtschaftliche Entscheidungen, wieder Stichwort Rebalancing, wo ich jetzt meine Fahrzeuge hingebe und so weiter. Also es findet keinerlei aktive Steuerung, keinerlei aktives Optimieren über Flotten hinweg statt. Und das ist jetzt genauso die Weiterentwicklung, die du auch angesprochen hast, an der wir gerade konzeptionell ein bisschen knuspern, wird dann auch nochmal eine Veröffentlichung dazu geben. Die Frage, wie tief kann man eigentlich die Optimierung auch integrieren? Und da kommen wir ganz schnell an den Punkt, dass irgendeine zentrale Instanz, und ich weiß, in liberalen Gesellschaften ist der Begriff zentrale Instanz manchmal schwierig, aber ehrlicherweise, wenn wir uns den heutigen ÖPNV angucken, dann gibt es da auch in jeder Stadt mindestens zwei zentrale Instanzen, den Verkehrsverbund und den Verkehrsbetrieb, also meinetwegen den HVV und die Hochbahn. Ja. Und zu sagen, hey, wir hätten hier einen großen Optimierungshebel, wenn wir diese Flotten nicht im Silo miteinander optimieren und ein Tier, ein Miles, ein meinetwegen auch eine Hochbahn individuell auf die Idee kommen, guck mal, jetzt am Jungfernstieg ist gerade, kommt in einer halben Stunde ein großer Demand, wir schicken jetzt mal, rebalancen mal alle unsere Flotten dahin und auf einmal hast du da ein krasses Überangebot, sondern dass eine dazwischen geschaltete, ein Meta-Optimierer, nennen wir ihn mal so, in der Lage ist, diese Flotten miteinander zu verhandeln. Und das führt, und das ist extrem wichtig, dazu, dass natürlich die einzelnen Anbieter Kontrolle abgeben. So. Und das machen die nicht freiwillig. Das
sind wirtschaftliche Unternehmen. Auch Einnahmen. Also das ist ja.
Genau. Und das ist genau der Punkt. Und da beißt sich dann die Katze zu deiner Frage vorhin so ein bisschen in den Schwanz. Wir müssen einfach akzeptieren, dass öffentliche Mobilität kein privatwirtschaftliches Business sein kann und es auch nie war. Gucken wir uns den ÖPNV an, das ist für die geschulten Hörer keine Überraschung, dies ist alles subventionsbedürftig und defizitär. Und ich bin großer Fan davon, dass das so ist, weil es gibt genug Studien, die belegen, dass jeder Mensch, der neu mit einem besseren ÖPNV-Angebot an die Gesellschaft angebunden ist, am Ende durch mehr Konsum, durch eine bessere Möglichkeit zur Arbeit zu kommen und so weiter, das, was er am Ende über Bruttoinlandsprodukt der Gesellschaft zurückgibt, ist viel, viel mehr als das, was der Verkehr kostet. So, das heißt, wir haben ein öffentliches Interesse daran, einen guten ÖPNV anzubieten, jetzt völlig losgelöst schon von den ganzen Klimadiskussionen, dass wir einfach individuelle Mobilität uns auch nicht mehr leisten können, schon aus einem Klimakonto heraus. Und da ist dann der Punkt zu sagen, hey, dann haben wir auch ein Interesse daran, diese Flotten miteinander zu optimieren. Liebe Anbieter von Mobilität in den Städten, und das ist, wie gesagt, gilt im Prinzip über alle, gebt doch ein bisschen Autonomie über eure Optimierungsalgorithmik ab in ein Metasystem, und das kann in vielen Organisationsformen sein. Ne? Eine logische Idee wäre, und das ist so ein bisschen die Vision von Rüter in Oslo, zu sagen, das macht der staatliche Verkehrsbetrieb oder Verkehrsbetreiber. Man könnte auch sagen, die gehen alle gemeinsam in einen Technologie-Joint-Venture und gründen einen Meta-Optimierer, der Zugriff auf die Flotten kriegt. Aber, und das ist der Punkt, es ist deshalb so brutal schwierig, weil das ist das Herzstück dieser Unternehmen.
Absolut. Ja, also ich glaube auch, wenn man jetzt irgendjemand zu Moja geht und sagt, gebt uns mal eure Algorithmen und der Mitbewerber dann irgendwie auch mal da reingucken kann, so schwierig. Also wie setzt man das auf, schlauerweise?
Genau, das ist genau der Punkt. Also das ist total schwierig. So, es gab ja auch mal eine Initiative, wir haben da beratend damals mitgewirkt, also nicht als Moja, aber in einer anderen Funktion, in der Schweiz vom Bundesamt für Verkehr gab es genau diese Idee, das sozusagen freiwillig zu machen. Hey, hier ist eine Open-Source-Plattform, stellt eure Daten zur Verfügung und dann kann jeder darauf neue Geschäftsmodelle bauen. Die Konzeption dazu war total mächtig. Es ist halt ein bisschen an der Freiwilligkeit gescheitert. Ich glaube, dass wir, es gibt ja Beispiele, ich habe es vorhin gesagt, in der Scooterwelt zum Beispiel, dass man irgendwann the rules of the game neu definieren muss und sagen muss, hey, wenn ihr jetzt hier Scooter betreiben wollt, dann heißt das nicht nur, dass ihr das Parken auf den Bürgersteigen im Griff habt, sondern dann heißt das auch, dass wir, und das ist eine hochkomplexe Nuss, die wirklich Spaß machen würde zu knacken, dass wir ein Stück weit Zugriff haben auf eure Optimierer. Aber das kommt nicht umsonst, sondern dafür gibt es staatliche Subventionen. So, und damit ist eine Integration in den ÖPNV oder in dem Fall in den ÖV, in den öffentlichen Verkehr, ja gegeben. Und Moja hat es ja schon getan. Moja ist ja Teil des öffentlichen Nahverkehrs, ist Teil des HVV-Systems und zum Beispiel hat gewisse Zusagen gemacht zur Verfügbarkeit in gewissen Stadtgebieten und zur Preisgestaltung in gewissen Stadtgebieten bis hin zu, dass der HVV ja gewisse Fahrten subventioniert. So, das heißt, da fließt schon Geld von links nach rechts dafür, dass in dem Fall Moja nicht rein privatwirtschaftliche Entscheidungen trifft.
Du hast eben Oslo erwähnt, also das ist dann sozusagen dann noch die etwas großformatigere Lösung, die da angestrebt wird.
Genau. Ich meine, ich muss als Disclaimer wegschicken, alles, was in Oslo passiert ist, sehe ich durch eine rosarote Brille. Ich habe 3 Jahre in der Stadt gelebt und bin nach wie vor jeden Tag schockverliebt in diese Stadt und in das, was da so passiert, auch mobilitätsseitig. Aber das ist, also wir haben eine Zeit lang mit Rüther zusammengearbeitet, das ist genau die Vision, ja, dass man sagt, hey, wir sind der Aggregator, ist so der Begriff. Wir sind die Manager, die nennen wir es Puppet Master, also die sozusagen Marionettenspieler darüber, die verschiedenen Systeme miteinander orchestrieren im Sinne des Kunden. Und das kannst du ja auf verschiedener Intensität tun. Ja? Also du kannst im Prinzip, das ist dann wirklich eine hochtechnisch-architektonische Diskussion, wie definiere ich diese API, also die digitale Schnittstelle zwischen den Systemen, wie viel geht da durch und wie viel darf ich auch, da sind wir wieder von oben, in die Flotten befehlen. So. Und der erste Schritt ist irgendwie mal zu sagen, hey, bei gewissen Rebalancing-Entscheidungen kommt zum Beispiel ein Trigger. Also ein Tier sagt, hey, ich habe hier gerade 10 Scooter, die würde ich jetzt gerne mal rebalancen. Lieber Meta-Optimierer, hast du eine Idee? Ich würde sie sonst hier hinstellen. Willst du woanders? Wenn ja, dann koste ich das jetzt 15 Cent. Keine Ahnung. Ja, das wäre jetzt sozusagen so ein transaktionsbasiertes Modell, was so sicher nicht fliegt. Aber technisch wäre das machbar. Es geht vor allem darum, die Mobilitätsanbieter in den Städten davon zu überzeugen, dass das ein sinnvolles Angebot ist. Also für sie auch sinnvoll, weil sie damit wirklich Teil der, ich sag mal, Problemlösung Mobilität in Städten werden.
Du sprichst mit vielen Leuten, du kennst die Stakeholder. Gibt es das Potenzial, dass vielleicht auch die Erkenntnis irgendwann mal da ist, zu sagen, okay, sprich, aus dem Deutschland-Ticket haben wir ein bisschen was gelernt, wir können das auch mal alle zusammen machen, also dass man sagt, okay, wir arbeiten jetzt mal an einer Form von einer Plattform, also das hatte Augustin Friedl auch gerade bei mir im Podcast gesagt, das wäre so seine Hoffnung, an die er aber nicht richtig glaubt, dass eben mal sich hingesetzt wird und vielleicht sogar an einem europäisch einheitlichen System gearbeitet wird, einfach um so Dinge verfügbar zu kriegen. Hältst du das für wahrscheinlich, möglich?
Also die naive Antwort ist, das passiert ja schon. Also es gibt ja verschiedene Initiativen, sowohl auf Bundesebene, aber auch auf europäischer Ebene, auf der Kommissionsebene. Wir sind da so ein bisschen involviert, die sich zum Beispiel im Bereich autonome Mobilität um einen deutlich integrativeren Ansatz kümmern. Und ich glaube, der Samen ist auf jeden Fall mal gesät im Bereich autonomes Fahren, dass wenn wir das in Europa wollen, dass wir da echt eine schlagkräftige, auch finanzstarke Allianz hinkriegen müssen, damit eben die autonomen Fahrzeuge in 10 oder 20 Jahren nicht aus den USA oder China kommen, sondern zumindest in großen Teilen der Wertschöpfung auch aus Europa. Das ist, glaube ich, verstanden und da wird dran gearbeitet, wie das manchmal halt so ist. Und ich bin jetzt niemand, der irgendwie Politik-Bashing und Bürokratie-Bashing betreibt. Das bleibt halt an einigen Stellen auch Papiertiger-Niveau. Mhm. So. Von daher ist es, glaube ich, nicht, also der Wille ist da, das Wie ist noch die Frage, glaube ich, dass diese Allianzen und diese Plattform wirklich auch mit Nachdruck ihre Energie auf die Straße kriegen. Das ist, glaube ich, die Frage. Und dann vielleicht noch einmal zu diesem Beispiel, warum ich diese Vision auch so spannend finde, weil wir, glaube ich, noch gar nicht ganz begreifen können, wie viel Potenzial da drin steht. Ne? Ich habe es ja gerade erstmal nur irgendwie sozusagen beschrieben, dass es irgendwie so eine Meta-Orchestrierung gibt über die einzelnen Flotten hinweg. Im nächsten Schritt, da gab es erste Modelle, aber die sind auch vor allem an privatwirtschaftlichen Finanzthemen gescheitert, kann man natürlich auch sich mal angucken, hey, wo sind Synergien auf dem physischen Hardware-Layer, ja? Mhm. Ich habe irgendwann mal, blieb dann leider Papiertiger, mit einer großen Autohauskette ein Strategiekonzept entwickelt, wo sie sagten, ey, irgendwie Autos verkaufen, machen wir in 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr so viele. Ich sagte, ey, gute Erkenntnis, let's talk. Aber hier stehen überall die Scooter rum, die sind doch alle kaputt. Sachen reparieren können wir das nicht machen. Ich sagte, ey, coole Idee. Und also das Konzept war relativ einfach, die Praktikanten und so weiter dieses Autohauses übernehmen oder der Autohauskette übernehmen im Umfeld einfach das Einsammeln, reparieren die, stellen die wieder hin und das für alle Anbieter, egal ob das ein Carsharer ist oder ein Scooter oder was auch immer. Nach klassischen Synergie, Economies of Scale Argumentationen könnte man sagen, dass die das wahrscheinlich effizienter, kostengünstiger hinkriegen als jeder Anbieter alleine. Das heißt, die einzelnen Anbieter könnten dieses ganze hässliche Operations-Geschäft, auf das die eigentlich auch keine Lust haben, einfach abgeben. So. Ist da wieder an der Koordinierung gescheitert. Ich glaube nach wie vor, dass dieses Modell eigentlich ein ganz cooles ist. Aber, und jetzt kommt also sozusagen Shared Assets irgendwie. Und wie gesagt, eine Autowerkstatt, die können easy auch Scooter reparieren und reinigen. So.
Ja.
Mal ganz platt gesagt. Und jetzt kommt aber die letzte Integrationsstufe. Und da ist es, das verstehe ich, dass das noch eine Vision ist, aber auch eine, die eben ganz viel Potenzial hat. Wenn wir nicht nur irgendwie auf Flottenebene orchestrieren, sondern wirklich auf Kundenbuchungsebene, ich nenne das gerne Travel Flow Optimization, einer Meta-Optimierer die Chance geben, Entscheidungen zu treffen oder zumindest Vorschläge zu machen. Also ganz konkret, ich sage, ich will jetzt vom Hauptbahnhof in was auch immer nach Eimsbüttel. So. Und da gibt es ganz verschiedene Wege und ganz verschiedene Wegeketten und Kombinationen. Ich kann ein großes Stück mit der Hochbahn fahren und dann ein kleines Stück mit dem Scooter oder mit einem Moja. Oder ich kann mit der S-Bahn andersrum fahren und steige dann nochmal in die U-Bahn, wie auch immer. Und wenn ich aber dem Kunden nicht nur diese verschiedenen Optionen zeige, sondern dem System erlaube, anhand von aktueller und vorhergesehener Flottenverfügbarkeit konkrete Vorschläge zu machen und das miteinander zu optimieren, also zu sagen, du kannst an Station A, B oder C aussteigen und da könnte dich dann das On-Demand-Shuttle abholen. Auf einmal habe ich zwei riesen Optimierungsmatrizen, die ich miteinander optimieren kann. Und wenn ich das ist hochkomplex, aber ehrlicherweise eine total coole Nuss. Und da gibt es, glaube ich, einige in der Industrie, die auch Lust hätten, das zu knacken. Und dann bin ich an dem Punkt, wo auf einmal all die einzelnen Flotten, all die einzelnen Assets miteinander Effizienzen heben können. Wir bräuchten dann in Summe wahrscheinlich von allem ein bisschen weniger, was aber im Sinne der Ressourcenschonung nicht so schlecht wäre. Und wieder, das Finanzierungsmodell ist eine Herausforderung.
Ja.
Aber jetzt mal Pipi Langstrumpfland ohne wirtschaftliche Zwänge. Das wäre ein System, in dem wir einen wirklich effizienten, kundenzentrierten Nahverkehr in der Stadt hinkriegen können.
Mit deiner Erfahrung, mit den Einblicken in die Branche, was würdest du denn schätzen? Wie lange würde es mindestens dauern, bis man mal sowas irgendwo pilotiert?
Ja, genau. Also pilotieren ist, glaube ich, der richtige Begriff. Ne? Und das Problem bei solchen Dingen ist ja immer, dass sie erst dann richtig Spaß machen, wenn du eine gewisse Scale erreicht hast. Ja. So, und das ist bei ganz vielen dieser Plattformmodelle einfach so. Das heißt, da wirst du lange Jahre und wahrscheinlich auch mal mindestens ein Jahrzehnt, vielleicht auch ein Jahrzehnt, je nachdem, wie schnell du das sozusagen hochkriegst, wirst du durch einen Tal der Tränen gehen, in denen du erstmal nur einige Anbieter miteinander optimieren kannst, aber nicht alle oder nicht den Großteil. Und dann hast du irgendwie eine Schattengesellschaft im öffentlichen Verkehr, die zwar Effizienzgewinne verspricht, die aber im aktuellen System nicht realisieren kann. Und dann ist die Frage, wie gut man diese Vision verkaufen kann und wie lange man die Stakeholder, vor allem die Städte, bei Laune hält, daran weiter zu glauben. Aber ich bin der festen Überzeugung, und das ist jetzt wirklich Longshot, ja, 2050 wahrscheinlich, dass das eigentlich alternativlos ist, weil wir werden mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, viel, viel effizienter umgehen müssen. Und das ist nicht nur Geld, das ist auch Platz in der Stadt, ja, das ist ein Riesenthema. Und dazu gehört, dass wir den gesamten öffentlichen Verkehr ganzheitlich denken. Und wir haben vorhin so ein bisschen eine Frage noch ignoriert bei der Bezahlbarkeit. Auch das ist keine Neuigkeit, aber es ist ja heute auch schon so, dass wir als Gesellschaft ganz, ganz, ganz viel Geld in den ÖPNV stecken und dass viele Buslinien, Nachtlinien, Randlinien sind höchst defizitär. Und meine These ist, und wir haben immer mal wieder Rechenmodelle, die das auch belegen, dass durch das sinnvolle, ich sag mal, Reduzieren, Abschalten, wie auch immer, von gewissen traditionellen ÖPNV-Angeboten, das sind in aller Regel sozusagen Buslinien, die starr sind in Zeit und Raum, die zu ersetzen, zu flexibilisieren mit anderen Angeboten, immer mit Augenmaß und natürlich mit einem Blick auch auf die Nachfragesituation, dass man mal mindestens mit dem gleichen Geld ein besseres Angebot hinstellen könnte.
Ja, steckt vielleicht jetzt ein bisschen Moja-Bias bei dir auch drin, aber das ist ja tatsächlich eine Frage, die sich stellt. Was für einen Unterschied wird es machen, wenn auf einmal eben so autonome Shuttles selbstverständlich sind? Also, weil ich meine, ich komme vom Land und ich kenne genau dieses Dilemma, dass du halt wartest auf den Bus und eben dann den Bus nicht nutzt, weil du halt irgendwie diese Unzuverlässigkeit hast, sowieso mit Verspätung und so weiter und lückenhaftem Fahrplan. In der Stadt ist immer noch ein bisschen was anderes, logisch, aber an den Rändern ist es ja genau das Thema. Also, was würdest du sagen, wird 2025 jetzt, also mal mit Blick auf Hamburg, das Jahr der autonomen Mobilität, weil es einfach jetzt in der Fläche erfahrbar wird?
In der Fläche erfahrbar wird es in 2025 wahrscheinlich nicht, weil in der Fläche suggeriert Großteile des Stadtgebiets. Es ist heute schon so, dass Moja, ich war geleitet, wir zu sagen, aber dass Moja autonome Fahrzeuge testet im Osten der Stadt und dort auch gute Entwicklungen macht, noch mit Sicherheitsfahrer, aber dass es vorangeht und dass andere Player in anderen Gebieten ähnliche Fortschritte machen. Ich meine, ich verbringe schon sehr viel Zeit in der Industrie des autonomen Fahrens. Ich bin mir sehr sicher, dass das eigentlich die letzte Kugel im Revolver ist. Blödes Bild. Aber wir haben zu viele Tal der Tränen durchlaufen. Wir haben zu oft Dinge versprochen, die dann nicht geklappt haben. So. Und irgendwie die Zeit von, wir nennen das mal autonom, aber das Ding folgt einer digitalen Schiene und kann genau eine Entscheidung, nämlich ist der Weg frei oder nicht, also fahre ich oder nicht, das hat mit autonomem Fahren nichts zu tun, sondern das ist eben digitale Schiene folgen. Davon haben wir zu viel gehabt und viele, gerade in der öffentlichen Hand, haben es ein bisschen satt, ich will nicht sagen, für dumm verkauft zu werden, aber dass das irgendwie das sein soll, was autonomes Fahren ist, weil das kann so viel mehr. Und wenn wir es wirklich schaffen, in einer flächendeckenden Ausbringung autonome Fahrzeuge in, ich sage jetzt erstmal, den urbanen Raum zu bringen, dann ist das ein absoluter Gamechanger. So. Weil, und das ist gar nicht nur, das sagen alle, ja, Fahrerkosten, ja, das ist ein Teil des Business Cases, aber ich habe mit einem Geschäftsführer von einem großen Verkehrsbetrieb einer europäischen Stadt gesprochen, der hat dann irgendwann mal mich beim Kaffee zur Seite genommen und gesagt, so Herr Scher, nur, dass wir uns verstehen, ja, das ist hier, wir wollen nicht irgendwie unsere Stadt als große Innovationstreiber positionieren, wir haben einfach nur unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben durchgerechnet, wann gehen unsere Fahrer in den nächsten Jahren in Rente und wie sehen aktuell Einstellungszahlen aus. Und wir wissen, dass wir 2030 den Service signifikant, und er hat gesagt, mehrere Buslinien komplett einstellen oder maximal ausdünnen, dass wir den Service signifikant reduzieren müssen, weil wir keine Fahrer mehr kriegen. Ja. Also das ist für mich ein wichtiger Narrativ, dass dieses autonome Fahren, natürlich ist das total geil und macht Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten, das ist einfach großartig, aber das ist eine absolute Schlüsseltechnologie, um eine große Herausforderung unserer Generation, nämlich alternde Gesellschaft, Fachkräftemangel, in den Griff zu kriegen, weil sonst können wir hier über Optimierung und miteinander verzahnen reden, wie so viel wir wollen. Es gibt irgendwann eh keine Fahrer mehr, die das alles bedienen können und dann sitzen wir leider doch wieder alle im eigenen Auto und die Erde heizt sich zugrunde. Ja. Sehr schnelle Konklusion.
Hoffen wir sehr, dass es anders kommt. Und ich glaube tatsächlich auch, also dass es total wichtig ist, wie du eben sagst, eben dieses Narrativ, dass wir eigentlich eh keine Alternative dazu haben. Gar nicht mal, weil wir Technik toll finden, sondern einfach, weil wir dann eben nicht die Leute haben, die es statt der Technik machen könnten. Ich bin gespannt, also ich drücke auch die Daumen, dass du möglichst schnell mal jemanden dafür begeistern kannst, so diese Lösung wirklich at scale auszuprobieren, weil ich glaube eben am Ende, es braucht ja auch die eine Metropole, ist es ja in dem Fall irgendwie, die so eine Vision entwickelt und das einfach mal umsetzt, um dann einfach das leuchtende Beispiel zu sein, an dem sich andere orientieren. Man sieht es ja irgendwie in Bezug auf Radverkehr insbesondere oder Umgang mit Fahrzeugen in der Innenstadt in Paris und ich würde es aber eben gut finden, tatsächlich auch im Bereich öffentlicher Verkehr oder überhaupt dieses multimodale, integrierter Verkehr, dass man da wirklich mal so ein Best Case hat. Würde mich auch sehr freuen, wenn es in Deutschland stattfindet und nicht irgendwo anders. Ja. Gerne auch in Hamburg, weil ich selbst davon profitiere. Ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in deine Arbeit und in eben diese Ideen, die ihr versucht da zu popularisieren und ja, bin gespannt, wenn wir in 2, 3 Jahren nochmal sprechen, wie weit ihr dann schon gekommen seid.
Schauen wir mal. Steht mir noch ein Schlusssatz zu, weil
selbstverständlich.
Dein letzter Satz hat wieder Gedanken getriggert. Das Beispiel Fahrrad ist natürlich super, ne? Also viele gucken nach Kopenhagen, wenn sie in Fahrradverkehr gucken und sagen mal, ja, coole langfristige Planung. Kopenhagen hat damals Fahrradverkehr gepusht, nicht weil das irgendwie total geil war, sondern weil die quasi pleite waren und gesagt haben, hey, wie können wir irgendwie effizient, kosteneffizient noch einen coolen Verkehr in die Stadt kriegen? Da hat man sich fürs Fahrrad entschieden. Also das ist sozusagen, worauf ich hinaus will, ist, man könnte diesen Punkt von, hey, wir haben jetzt so einen großen Schmerz, einfach auch mal vorziehen, weil der ist absehbar, dass wir in einen Verkehrskollaps reinlaufen und da intelligente Lösungen proaktiv ranzugehen, die nicht nur das Fahrrad sind, sondern eben eine coole multimodale Integration. Das könnte Spaß machen.
Ich glaube tatsächlich, also das ist etwas, habe ich gestern Abend, habe ich was gelesen, wo es genau auch darum ging, inwieweit man aus der Dystopie vielleicht eine positive Utopie ziehen kann. Es ist ein Thema auch für eine andere Folge, aber belassen wir es erstmal dabei. Herzlichen Dank, Ben.
Danke dir, Christian. Hat Spaß gemacht.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.